Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Reflexe. Giorgio Vasari, das ist der Maler und Architekt, der zum Beispiel die Uffizien in Florenz gebaut hat. Übermorgen jährt sich sein Geburtstag zum 500. Mal. Giorgio Vasari ist heute noch vor allem wegen seiner Künstlerviten bekannt. Lebensbeschreibungen von Renaissance-Künstlern, erstmals erschienen im Jahr 1550. Diese Künstlerviten waren die Grundlage für die moderne Kunstgeschichte. Sie schufen einen Kanon der Renaissance-Kunst und wirken so bis in die Gegenwart fort. Gerd Blum, Kunstwissenschaftler an der Kunstakademie Münster und derzeit Fellow am Institute for Advanced Study der Universität Konstanz, hat eine neue Biografie über Giorgio Vasari geschrieben. Und er erklärt nun im Gespräch mit Barbara Basting Vasaris immense Bedeutung.
Giorgio Vasari, so heißt der Titel Ihres Buches, Gerd Blum. Im Untertitel ist die Rede vom Erfinder der Renaissance. Giorgio Vasari ist 1511 geboren. Wie kann man denn der Erfinder einer Epoche sein, die man selber gar nicht mehr so richtig miterlebt hat?
Ja, Sie haben völlig recht. Giorgio Vasari steht nicht am Anfang, er steht am Ende der Renaissance. Als Erfinder der Renaissance im eigentlichen Sinn eines Begründers könnte man Francesco Petrarca sehen, der um 1330 die damals völlig neue Idee formulierte, dass die eigene Zeit, also jene Zeit, die wir heute Mittelalter nennen, die aber die damaligen Menschen als die moderne Zeit betrachtet haben, dass diese Zeit nur einen Übergang zu einem dritten Zeitalter darstelle, das sich durch eine Wiedergeburt der Größe des alten Rom und der Antike auszeichne. Für uns ist es ganz selbstverständlich geworden, und das hat Petrarca begründet, dass es antike Mittelalter und Neuzeit gibt. Petrarca hat diese Sicht erfunden. Vasari ist bereits in sie hineingeboren worden. Aber erst Vasari hat im Rückblick der kunsthistorischen Epoche der Renaissance jene Konturen gegeben, in denen wir sie heute noch wahrnehmen.
Darauf kommen wir sicher später noch zu sprechen, doch fangen wir erstmal ein bisschen mit der Biografie von Giorgio Vasari an. Wer war dieser Mann?
Giorgio Vasari war ein Maler, später auch Architekt und Hofkünstler, der immer Wert darauf gelegt hat, dass er aus Arezzo stammt, einem kleinen Städtchen in der Toskana. Und dieses Städtchen war stolz auf die kommunale, kostenlose Lateinschule, damals eine Seltenheit. Und Giorgio Vasari hatte eine doppelte Ausbildung genossen, und zwar zunächst eine sehr gute Ausbildung in lateinischer Sprache und Literatur an dieser kommunalen Lateinschule und schon bald parallel, so etwa ab seinem 10. Lebensjahr, die übliche Lehre begonnen bei einem berühmten durchreisenden Glasmaler, sodass er im Unterschied zu den meisten Malern und Bildhauern der Renaissance, die in einer Werkstätte praktisch ausgebildet wurden, sowohl gute Sprachkenntnisse besaß, des Lateinischen, als auch eine künstlerische Ausbildung. Er hat aber weder seine humanistische Ausbildung noch seine praktisch-künstlerische Lehre zu Ende gebracht. Das hängt damit zusammen, dass er schon als Heranwachsender von Arezzo nach Florenz geht, und zwar reist ein Kardinal durch Arezzo, der Vormund zweier minderjähriger Medici-Prinzen, die nach Florenz reisen, weil die dortige Republik niedergeschlagen worden ist und die Medici wieder ihre frühere Machtstellung erlangt haben. Und dieser Kardinal Passerini, von dem Vasari behauptet, er sei sein Verwandter gewesen, dem wird der Knabe Giorgio vorgestellt mit etwa 12, 13 Jahren, und der rezitiert vor dem Kardinal weite Strecken der Aeneis Vergils auswendig. Und da nimmt, so schreibt jedenfalls Vasari in seiner Autobiografie, der Kardinal ihn mit nach Florenz. Dort genießt er eine humanistische Ausbildung, sieht sich weiterhin in Künstlerateliers um, muss dann aber fliehen, als die Medici nochmals vertrieben werden, 1527. Und danach ist er für lange Zeit Wanderkünstler. Er malt dann Rätselbilder, hochgradig verrätselte Bilder, denen er zugleich eine Art Gebrauchs- und Verständnisanweisung in Briefform mitgibt. Und sein Ziel ist es schon während seiner Jugend, Hofkünstler zu werden, festangestellter Künstler zu werden. Zunftmeister kann er nicht werden. Er kann nicht in eine Zunft eintreten, weil er diesen regulären Ausbildungsweg niemals zu Ende geführt hat. Aber sein Ziel ist diese wichtigste Position, die ein Künstler in der frühen Neuzeit erwerben konnte. Hofkünstler zu sein, gegen ein hohes jährliches Honorar an einem Hof beschäftigt zu sein und dort verschiedenste künstlerische Aufgaben wahrzunehmen. Das gelingt ihm dann 1555. Da wird er endlich Hofkünstler Cosimos I. von Florenz und wird die nächsten 15 Jahre dann Florenz entscheidend prägen und gestalten.
Sie haben, Gerd Blum, in Ihrer Beschreibung eben gerade schon die Autobiografie von Vasari angeführt. Das heißt, Vasari hat uns selber seinen Lebensweg überliefert. Woher weiß man denn sonst, wie er gelebt hat? Das klingt ja alles, als habe man doch sehr viele Informationen über sein Leben.
Vasari ist in einer Kaufmannskultur aufgewachsen, in der auch Alltägliches ausführlich dokumentiert wurde. So hat Vasari ein Geschäftsbuch hinterlassen, in das er alle seine Aufträge und Umsätze eingetragen hat. Er hat ein weiteres Buch mit vermischten Aufzeichnungen, den sogenannten Zibaldone, hinterlassen. Er hat eine ausführliche Autobiografie verfasst. Er hat testamentarisch verfügt, dass sein Nachlass geordnet und erhalten werde. Das ist auch geschehen. Er ist damit der wohl best dokumentierte Künstler des 16. Jahrhunderts. Auf der anderen Seite wissen wir wenig über seine ganz individuellen Gedanken und Gefühle, über sein Seelenleben, wie man ja in der Regel in der frühen Neuzeit solche ganz subjektiven, privaten, persönlichen Motive selten erfährt.
Gerd Blum, wir haben jetzt einiges erfahren über das Leben von Giorgio Vasari. Es gäbe da noch vieles zu sagen. Lassen Sie uns jetzt erstmal noch genauer hinschauen. Sie haben skizziert, warum er Erfinder der Renaissance ist, indem er vieles bündelt, was vorher gedacht worden ist. Zugleich gilt er ja als Vater der Kunstgeschichte oder der Kunstgeschichtsschreibung. Und das Werk von ihm, das am besten bekannt ist, sind weder seine Gemälde, noch sind es seine architektonischen Leistungen, also zum Beispiel der Ausbau der Uffizien. Es sind die Viten, die Beschreibungen von Künstlerleben. Was sind denn diese Viten genau? Wie würden Sie die beschreiben, Gerd Blum?
1550 veröffentlicht Giorgio Vasari die Viten der berühmtesten Maler, Bildhauer und Architekten. In der ersten Auflage hat das etwas über 1000 Seiten. Und im Unterschied zur Suggestion des Titels besteht das Buch nicht ausschließlich aus einer Sammlung, aus einer chronologisch angeordneten Serie von Biografien. Es enthält zunächst einen theoretischen und dann einen historischen Teil. Die ersten 110 Seiten beinhalten die erste Abhandlung über alle drei Schwesterkünste, Malerei, Skulptur, Architektur. Die folgenden etwa 900 Seiten beinhalten drei Serien von Lebensbeschreibungen, die etwa dem 14., 15. und 16. Jahrhundert entsprechen. Der Giotto-Zeit also, Cimabue, der Lehrer Giottos, Giotto und seine Schüler, dann der insbesondere florentinischen Frührenaissance des 15. Jahrhunderts und dann der Kunst von Leonardo bis Michelangelo. Michelangelo, der als einziger Zeitgenosse in der ersten Auflage eine Vita bekommt, den Vasari folgenreich feiert und in dem Vasari bereits grundlegende Merkmale des späteren Geniebegriffs entwirft. Diese Viten wurden schon immer als Grundlagen und Gründungswerk der Kunstgeschichtsschreibung angesehen. Sie sind das erste gedruckte Buch, das ausschließlich der bildenden Kunst gewidmet wurde. Sie sind sowohl theoretisch folgereich gewesen, zugleich aber wurden seine Lebensbeschreibungen der Künstler immer wieder als Faktensteinbruch, Faktensammlung herangezogen. Aber immer mehr erkannte man, dass viele dieser scheinbaren Fakten sehr gekonnte literarische Stilisierungen waren. Der Kunsthistoriker Paul Baralski hat nachdrücklich darauf hingewiesen, dass Vasari kein positivistischer Wissenschaftler und Faktensammler im heutigen Sinn, sondern ein erfindungsreicher Literat war.
Gerd Blum, das bringt mich auf die Frage nach möglichen Vorbildern für Giorgio Vasaris Viten. Sie sind einerseits, Sie haben es gesagt, als Faktensteinbruch benutzt worden. Das muss irgendwas mit der Machart zu tun haben. Da gibt's ja sehr viele Anekdoten drin. Gleichzeitig ist die Art, wie er da Biografien kompiliert, ja wahrscheinlich auch nicht aus dem Nichts entstanden.
Ja, also Sie sprechen ganz zu Recht eine antike Tradition der Künstleranekdote an, auf die sich Vasari ganz besonders bezogen hat. Und die antiken Vorlagen Vasaris, die sind seit langem erforscht und er hat die sehr geistreich und spielerisch zusammengestellt. Eine neue These meines Buches ist allerdings, dass sich Vasari und seine Co-Autoren, also die Viten der berühmtesten Maler, Bildhauer und Architekten sind in Wirklichkeit ein Gemeinschaftswerk mehrerer Autoren und Vasari war ein Meister des Teamworks, dass sich der Gesamtaufbau dieses Buches auf die Bibel und auf die mittelalterliche Geschichtstheologie bezieht. In der ersten Auflage beginnen die Künstlerviten mit der Erschaffung des ersten Menschenpaars durch Gott. Gott habe Adam geschaffen, um den Menschen zu zeigen, wie sie durch Wegnehmen und Hinzufügen eine perfekte Skulptur schaffen können. In der ersten Auflage enden die Viten mit dem jüngsten Gericht, Michelangelos, das 1541 in der Sixtinischen Kapelle enthüllt wurde. Wir haben den klassischen heilsgeschichtlichen Rahmen von Adam bis zur Apokalypse, von der Genesis bis zum Gericht. Außerdem bezieht sich Vasari in der Aufteilung seines Stoffs auf die damals immer noch verbreiteste Gattung der Geschichtsschreibung, die sogenannten Universalchroniken, die vom Anfang der Welt bis in die Gegenwart, häufig bis zum jüngsten Gericht, als gesamtgeschichtliche Erzählung die Geschichte der Welt darstellen. Giorgio Vasari, wir sprachen es bereits an, hat die Rinascita, die Wiedergeburt der Künste aus dem Geist der Antike und des Naturstudiums, in drei Epochen eingeteilt. Ich zeige in diesem Buch, dass diese Epochenunterteilung mit der geschichtstheologischen Einteilung der Heilsgeschichte, der christlichen Heilsgeschichte in drei Epochen zu tun hat. Dem liegt ja die Idee zugrunde, dass vor Moses die Menschen in einer Epoche vor dem Gesetz gelebt haben, sozusagen dem Naturrecht folgend, dass Moses die Gesetze überbracht hat und die Epoche zwischen Moses und Christus wird dann als Epoche Sublege unter dem Gesetz bezeichnet und in der christlichen Geschichtstheologie, die eben in diesen Grundzügen damals allgemein bekannt war, ist die dritte Epoche als unter der Gnade, Subgratia, bezeichnet worden. Diese Struktur wiederholt Vasari in seiner großen Erzählung vom Fortschritt der Kunst. Cimabue und Giotto arbeiten nach der Natur. Sie kennen noch nicht die Regeln der Perspektive und Anatomie, die Regeln der aus dem Geist der Antike wiedergeborenen Architektur. Die florentinische Frührenaissance setzt und erfindet Regeln im Rückgriff auf die Antike. Alberti formuliert die Regeln der Perspektive. Donatello und Uccello schaffen nach den Regeln der Zentralperspektive. Masaccio und Donatello schaffen anatomisch korrekte Darstellungen. Brunelleschi Er findet die Regeln der fünf Säulenordnungen neu. Das heißt, das sind Regelkünstler. Norm, Gesetz, Regel. Das kennzeichnet für Vasari die zweite Epoche. Die dritte Epoche wird laut Vasari maßgeblich durch künstlerische Freiheit und durch eine neuartige Anmut, Grazia, gekennzeichnet. Leonardo gelingt es noch nicht, den Kopf Christi in seinem Abendmahl zu malen, da er sich nicht zutraue, die Vollkommenheit Christi darzustellen. Raphael aber widmet seine letzten Pinselzüge dem Gesicht des verklärten Christus auf der vatikanischen Trasfigurazione Christi. Laut Vasari war Raphael am Karfreitag geboren und ist am Karfreitag gestorben. Ihm gelingt es, die Vollkommenheit des Erlösers zu malen, und kurz danach stirbt er dann, wie Vasari schreibt, an sexueller Erschöpfung. Michelangelo schließlich ist der Übervater aller drei Schwesterkünste, also sozusagen Raphael mit Christus, Michelangelo mit Gottvater gleichgesetzt, der in allen drei Künsten sozusagen trinitarisch gleichgewichtig tätig ist. Das jüngste Gericht Michelangelos steht als Gericht und Urteil über alle Kunst der Vergangenheit und Gegenwart am Ende dieser ersten Fassung seiner Biografien. Dass hier ein theologisches Modell zugrunde liegt, ist offensichtlich, auch wenn man sieht, dass sogar Michelangelo als Künstler von vollkommener Grazie dargestellt wird, obwohl man das ja kaum nachvollziehen kann. Dass Raphael graziös anmutig ist, das ist nachvollziehbar. Bei Michelangelo hängt diese Kennzeichnung auch damit zusammen, dass sie bei Vasari theologisch aufgeladen ist. Die Gnade, die Christus in dieser dritten Epoche in die Welt gebracht hat. Das heißt, Vasari ist in gewisser Weise nicht nur der Erfinder der Kunstgeschichtsschreibung, sondern auch der neuzeitlichen Kunstreligion.
Gerd Blum, Sie haben jetzt sehr schön uns nachgezeichnet, wie diese Engführung oder Parallelführung von Heilsgeschichte und Kunstgeschichte durch Vasari vollzogen wird. Das ist ja ein richtiges Gebäude, das er da errichtet. Es führt mich zu der Frage, für wen hat er denn diese Viten geschrieben? Wollte er einen Kanon bilden oder war es für ihn wichtig, sich selber am Schluss zu situieren? Ich sage das deswegen, weil in der zweiten Ausgabe der Viten, die dann 1568 erschienen ist, nicht Michelangelo mit dem jüngsten Gericht den Schlusspunkt macht, sondern Giorgio Vasari.
Er selbst hat sich über seine Absicht geäußert und hat geschrieben, er hätte dieses Buch geschrieben, um die Künstler vor einem zweiten Tod zu bewahren, nämlich davor zu bewahren, nicht mehr erinnert zu werden. Und man merkt gerade auch an seinen Anekdoten, die diesen heilsgeschichtlichen Rahmen immer wieder subversiv unterwandern, dass er für die Künstler Partei nimmt, für ihre ganz spezifischen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Auf der anderen Seite hat er im Dienst seiner Auftraggeber geschrieben. Zunächst wollte er die Viten dem Farnese-Papst Paul III. Widmen. Dann hat er lange darüber nachgedacht, wer als Förderer der Druckausgabe und als Widmungsträger in Frage käme. Die Viten sind dann erschienen bei dem offiziellen Hofdrucker des Herzogs Cosimo von Florenz, eines Medici-Herrschers, der über noch weniger dynastische Legitimation verfügte als seine berühmten Vorgänger aus der Hauptlinie der Medici. Ein Herrscher, der gewählt worden war und der nur durch Unterstützung des Habsburger Kaisers sich zunächst an der Macht halten konnte und der über eine klassische dynastische Legitimation nicht verfügte. Cosimo suchte nun maßgeblich seine Herrschaft aus der Tradition der Kunstförderung der Medici zu begründen. Die Kunstgeschichte Vasaris, die er in seinen Viten mit Hilfe eines Kreises von Co-Autoren niedergelegt hat, ist aus der Kirchturmperspektive des Florenz der Medici geschrieben. Florenz wird hier als Zentrum der Kunstgeschichte inszeniert, später gemeinsam mit Rom. Es sind die Medici, die die Kunst immer wieder entscheidend fördern. Es ist seine Heimatstadt Arezzo, die auch einen überdurchschnittlichen Rang erhält. Andere wichtige Zentren der Kunst seiner Zeit sind bis heute im Schatten Vasaris geblieben. Er hat zwar über venezianische Künstler geschrieben, aber zum Beispiel sehr wenig über Genua, über Neapel. Es ist eine Kunstgeschichte mit einem ausdrücklichen lokalpatriotischen und politischen Bezug. Und das haben übrigens die Zeitgenossen in den von ihnen handschriftlich annotierten Ausgaben auch schon kritisch angemerkt.
Es ist ja interessant, Gerd Blum, wir haben jetzt also Giorgio Vasari, der einerseits in dieser Übergangsphase ist, wo er eigentlich den Künstler stärken muss, den Künstler, der aus diesem Zunftwesen als Handwerker langsam heraustritt, sich neue Arbeitgeber suchen muss. Diese Arbeitgeber sind eben zum Beispiel die Medici, sind die wirtschaftlich potenten Herrscher seiner Zeit, und gleichzeitig widmet er diesen künftigen Auftraggebern die Kunstgeschichte, die er verfasst, damit sie sich feiern lassen können ein Stück weit als diejenigen, die die Künste befördern. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Gleichzeitig hat Vasari, obwohl er diese Florentiner Kirchturmperspektive einnimmt, wie Sie sagten, diese ungemeine Definitionsmacht bis heute. Wie kommt das, dass diese Definitionsmacht bis heute fortdauert? Liegt das daran, dass er eben dieser Vater war, dass er der Erste war, der das machte? Oder gibt es dann doch in der Kunst liegende Kriterien, dass diese Kunst auch wirklich besonders großartig war? Das ist ein bisschen die Frage nach Henne und Ei, Gerd Blum.
Eine ganze Reihe von Begriffen, die wir geradezu alltäglich verwenden, können wir bestimmten Autoren zuordnen. Wenn wir vom Unterbewussten und vom Ödipuskomplex sprechen, dann können wir das auf Freud zurückführen. Relativitätstheorie wird mit Einstein verknüpft und unschärfe Relationen mit Werner Heisenberg. Giorgio Vasari hat ähnlich prägende Begriffe nicht erfunden, sondern kanonisiert in das von ihm erstmals ganzheitlich erzählte Grundmuster der Epoche Renaissance eingeschrieben. Der Begriff Gotik als Gegenbegriff zur Renaissance, der ist schon vor Vasari anzutreffen, aber er hat diesen Begriff in den Diskurs eingeführt. Er hat ihn kanonisiert. Wir aber wissen in der Regel nicht, dass dieser Begriff auf Vasaris Viten zurückgeht. Die Einteilung der Renaissance in eine erste Vorrenaissance sozusagen, die Giotto-Zeit, in eine toskanisch geprägte Frührenaissance und in eine römische Hochrenaissance ist uns völlig geläufig geworden, geht aber auf Vasari und seine Co-Autoren zurück. Auch der moderne Begriff des Künstlers geht maßgeblich auf Vasari zurück. Vasari, der die Kunstgeschichte einerseits als Analogie zur großen Erzählung der Bibel, andererseits aber auch als eine Geschichte der Ausdifferenzierung der bildenden Künste aus dem holistischen Gesamtzusammenhang des mittelalterlichen Systems aller Künste gesehen hat. Vasari hat unseren Begriff von autonomer Kunst, Kunst, die vor allem ihren eigenen Gesetzen folgt, hat den Begriff des autonomen Künstlers, der selbstbewusst selbst gegenüber Kardinälen und Päpsten auftritt, maßgeblich geprägt. Das heißt, er hat unseren Begriff dessen, was Kunst, was Künstler und was Kunstwerk ist, in einer folgenreichen Weise vorformuliert. Er ist dann im 18. Jahrhundert in einer radikaleren Weise verstanden worden, als er sich selbst verstanden hat. Im 18. Jahrhundert war die Michelangelo-Vita auch für Autoren des Sturm und Drang wichtig, um den modernen Geniebegriff zu formulieren. Vasari selbst ist in einer eigentümlichen Mittellage zwischen Vormoderne und Frühmoderne. Der Gesamtrahmen seiner großen Erzählung der Kunstgeschichte ist vormodern, biblisch, nach dem Muster der Kirchenväter. Zugleich aber ist er dadurch, dass er Kunst und Künstler als weitgehend autonome Instanzen begreift, erstaunlich modern.
Gerd Blum, seit einigen Jahren erscheint, herausgegeben von Alessandro Nova im Wagenbach Verlag, eine kommentierte Neuausgabe der Viten von Giorgio Vasari, deren eminente Bedeutung wir jetzt eben gerade von Ihnen erklärt bekommen haben. Kann man denn das heute noch zur Lektüre empfehlen?
Ja, das ist also eine außerordentlich abwechslungsreiche und eben auch erfrischende Lektüre. Das hängt mit den vielen Anekdoten zusammen, die Vasari erzählt, mit den vielen Einblicken in sowohl alltägliche als auch kirchliche und fürstliche Kontexte. Und diese im Wagenbach Verlag nach und nach erscheinenden Taschenbuchausgaben der Viten bilden die ideale Voraussetzung einer ersten oder auch einer neuerlichen Lektüre der Viten. Zum Beispiel ist als Einstieg sehr zu empfehlen die kürzlich erschienene Neuübersetzung der Michelangelo Vita von Caroline Gabbert oder auch die ebenfalls ausgezeichnet kommentierte Ausgabe seiner Autobiografie.
Und als Ergänzung oder auch zur Einführung kann man natürlich Ihre Biografie von Giorgio Vasari uneingeschränkt empfehlen, gerade weil man da auf relativ knappem Raum doch ein sehr gutes Bild von Giorgio Vasari und seinem Umfeld und seinem Werden und Wollen, um es mal so zu sagen, bekommt. Mir stellt sich am Schluss noch eine Frage. Giorgio Vasari war ja ungemein fleißig. Er hat auf ganz vielen verschiedenen Feldern sich da seine Sporen abverdient. Er war unglaublich geschickt, sich da auch durchzuschlängeln in dieser schwierigen Lage zwischen Fürsten, Kirche und so weiter. So richtig sympathisch geworden ist er mir durch die Lektüre Ihres Buches nicht, Gerd Blum. Was haben Sie denn von ihm durch diese längere Auseinandersetzung mit ihm für ein Bild gewonnen? Was war das für eine Person?
Ja, das Erstaunliche ist, dass man auch bei längerer Beschäftigung sich kaum ein Bild des Menschen machen kann. Als Autor erweist er sich ja als sehr vielschichtige Persönlichkeit, bei dem sich listige Subversion und gegenreformatorische Frömmigkeit mit pragmatischem, kapitalistischen Kaufmannsdenken mischt. In den Briefen und Dokumenten, die wir von Vasari besitzen, wie er sozusagen off the records, außerhalb seiner für den Druck geschriebenen Autobiografie auftritt, sehen wir vor allem einen aus kleinen, sehr unsicheren, armen Verhältnissen stammenden Mann, der versucht, sich gesellschaftlich zu etablieren, einen sehr ehrgeizigen Künstler, der seine Familie auch maßgeblich versorgen möchte, seine verschiedenen Geschwister. Er war ein Organisator, ein Meister der Summe, der Struktur und des Systems, der sich hinter seinen Werken verborgen hat und der dennoch ab und zu einen listigen Blick auf Mit- und Nachwelt wirft.
Gerd Blum, ich danke Ihnen sehr für diese Auskünfte.
Ich danke Ihnen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.